Wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Ich fühle mich wirklich wohl. Wie nach einem Duschbad, wie nach, ja, irgendwo im See geschwommen zu haben. Einfach, ich freue mich im Herrn. Halleluja. Heute wollen wir uns über Fundamente Gedanken machen. Was sind die geistlichen Fundamente in unserem persönlichen Leben? Worauf kommt es wirklich an? Aber zuerst einmal, ich freue mich für alle, die da sind, und ich möchte dich ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienstes zu den nächsten Themen. Finde deine Aufgabe. Es ist so wichtig, dass wir unseren Platz im Reich Gottes finden. Nicht irgendwo, dass wir durch die Gegend streunen und hin und her fliegen und von Blume zu Blumen. Nein, was ist meine persönliche Aufgabe? Was hat Gott von mir gewollt? Was hat er mit mir geplant? Was war der Zweck und meiner Berufung und Bekehrung und dass er mich geschaffen hat? Was ist der Zweck meines Lebens? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Dann geht es um innere Heilung. Am Samstag ist es so wichtig, dass der Mensch innen gesund ist. Ein kranker Mensch kann Gott nicht dienen. Kranke Menschen, die stecken anderen noch an. Also wenn du krank bist, depressiv bist, schwach bist und so weiter, das gibst du immer weiter. Also innere Heilung ist wichtig, bevor wir richtig funktionieren. Und dann, Jesus will uns dienen. Halleluja. Das sind so die Themen. Und heute sprechen wir über die Fundamente. Und in dieser Predigt werde ich einiges sagen, vielleicht wird das eine und den anderen ein bisschen schockieren oder erschrecken oder entsetzen, was auch immer ist, oder verunsichern. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen über unser Leben. Was sind meine Fundamente? Bin ich stabil? Habe ich eine Basis? Ist das auch so gewollt von Gott in meinem Leben? Bin ich auf dem richtigen Weg, noch Kurskorrekturen vorzunehmen? Deshalb, wir müssen uns ständig, permanent, immer wieder prüfen. Viele Christen haben ihr Leben auf Sand gebaut. Das ist die Botschaft, die ich hier heute bringen möchte. Sie bauen ihr Leben auf Sand und dann wundern sich, wenn die Katastrophe kommt, wenn es gefährlich wird, wenn das Haus absackt, wenn die große Flut kommt und sie dann davon schwimmen und davon und wirklich verschwinden. Wir sehen ja, was jetzt in den Fluten alles so passiert, bei den Hochwassern und so weiter, dass der ganze Berg abrutscht, die ganze Stadt verschwindet in nichts und gar nichts. So. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, aber mir ist einmal passiert, ich habe einen Geisterfahrer, bin einem Geisterfahrer begegnet. Du, da machst du etwas, da bist du erschrocken, da bist du entsetzt. Ich konnte bald gar nicht mehr weiterfahren. Also ich praktisch, da hieß es zuerst mal auf der Autobahn, Achtung, 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 hier auf der Autobahn sowieso kommt ein Geisterfahrer entgegen, fahren Sie langsam oder fahren Sie am Rand oder was auch ist. Und ich habe gedacht, naja, da kann vielleicht schon irgendwo sein, aber nicht bei mir. Und dann plötzlich sehe ich, wie da an mir vorbeirauscht. Ich war erschrocken, das hätte mich erwischen können. So nur nebenbei. Und es gibt so viele Geisterfahrer auch im christlichen Sektor, so viele Geisterfahrer, die in die falsche Richtung fahren, die denken, was ich bin doch richtig. Also die anderen sind alle falsch. Einfach eine falsche Auffahrt genommen und dann in die falsche Richtung. Und dann kannst du das nicht mehr wenden. Das ist furchtbar, wenn du nachher auf der falschen Richtung bist, kannst du nicht einmal am Rand ranfahren, denn die anderen sausen an dir vorbei. So, wenn du jetzt nicht geschockt wirst, dann wirst du vielleicht irgendwann dann am Ende des Lebens, dann wirst du erschreckt sein, auf was habe ich mein Leben gebaut, auf was habe ich aufgebaut, was war mein Glaube? Die Fluten kommen, die Stürme kommen, die Katastrophen kommen, die Krisen kommen, die Krankheiten kommen. All das kommt, wenn man älter wird, wenn man ja länger gelebt hat und so weiter. Dann kommen die Stürme, dann bebt die Erde, dann kommt die Dürre. Und in jedem Leben kommt irgendwann eine Dürre, dass nichts passiert. Und dann werden wir schockiert und denken, bin ich noch richtig, bin ich noch normal? So viele werden dann aus den Wolken fallen, in der Endzeit ganz besonders, und den Verstand verlieren, wie in der Bibel heißt es, sie werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns, denn wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt, Angst vor den Dingen, die auf einem zukommen. Deshalb bereit sein ist alles. Und wir müssen uns fragen, und ich frage mich jeden Tag selber, bin ich noch richtig? Bin ich noch okay? Bin ich noch auf dem Weg? Folge ich Jesus? Liebe ich Jesus? Vertraue ich Jesus? Und so weiter. Ich möchte nicht eines Tages wie vom Pferd getreten dastehen und sagen, was ist mit mir los? Und mich erschrecken. Und dann viele Menschen werden die Pastoren und Prediger und Evangelisten verfluchen. Und du hast mir nicht gesagt die Wahrheit. Du hast mir nicht verkündigt. So, ich möchte, wie der Paulus an die Epheser sagt, hier Apostelgeschichte 20, Vers 20. Paulus sagt, ich habe euch nichts vorenthalten. Und ich möchte auch, wenn ich mal im Himmel bin oder in der Ewigkeit bin und einfach sagen können, ich habe der Gemeinde hier in Berlin oder wo auch immer ich gewesen bin, in den Evangelisationen hin und her, ich habe euch nichts vorenthalten. Hier sagt Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 20, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist. Das habe ich euch verkündigt und gelehrt, öffentlich und in den Häusern hin und her, bei den Juden und Griechen. Ich habe bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus Christus. Nicht, dass irgendjemand da kommt und als Geisterfahrer weitergeistert. Also ich habe euch nichts vorenthalten. Und deshalb möchte ich auch diese Predigt so halten, dass ihr euch nicht entschuldigen könnt. Der Pastor hat mir nichts gesagt. Ich möchte gesagt haben, ich wäre froh, mir hätte mein Pastor, als junger Christ war, das und jenes gesagt, was bei mir los ist und was bei mir nicht stimmt. Ich musste mir durch Kleinarbeit wie das erarbeiten. Und das war schwierig und das war nicht einfach. Und die Botschaft ist hier, ohne der Umkehr gibt es kein vernünftiges Leben. Also ohne Umkehr. Und Paulus sagt, ich habe den Juden bezeugt, ich habe den Griechen bezeugt, öffentlich, also und dann in persönlichen Gesprächen, der Seelsorge oder wo auch immer. Ohne der Umkehr bleibt man ein Geisterfahrer. Bleibt man ein Geisterfahrer. Du bist falsch auf der Autobahn gekommen und kommst nicht mehr runter. Und wenn du einmal falsch aufgefahren bist, falsch Christ geworden bist, falsch den Knäuel aufgerollt hast, dann läuft nichts mehr. Also dann ist alles falsch, was du machst. Auch wenn du nachher alles richtig machst. In Matthäus 22, Vers 12, da ist eine Geschichte von einem Mann, der fühlt sich sauwohl. Mir ist wohl. In der Versammlung der Christen, in der Versammlung der Gemeinde und so weiter. Und da ist mir ist wohl und so weiter. Da kommt der Herr Jesus rein, oder der hier dieser Wirt, der Gastgeber, er kommt rein und sagt, Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitlich Kleid an? Ja, mein Anzug war gut, meine Klamotten waren in Ordnung. So, wie bist du reingekommen? Also, und das sind so viele Christen, was fromme Geisterfahrer ohne hochzeitliches Kleid und so weiter. Die sind drin in der Versammlung, in der Gemeinde, jahrelang, und ich werde nicht vergessen, vor Jahren, als ich mal in Süddeutschland irgendwo evangelisiert, in der Zeltversammlung, dann sage ich dem Veranstalter, dem Pastor, bitte mach alle Ausgänge im Zelt zu, dass nirgendwo jemand verschwindet. Und dann stehe ich an der Tür und frage jeden Einzelnen, sind Sie schon wiedergeboren? Eine ganz blöde Frage. Christ, eigentlich ist es eine öffentliche Veranstaltung gewesen, also waren viele Nicht-Christen, aber Gott hat mir gezeigt, frag die Leute, sind Sie wiedergeboren? Und dann frage ich, und sind Sie wiedergeboren? Jeden, der da durchgegangen ist, sind sie wiedergeboren. Da komme ich an eine Frau ran und da frage ich sie, sind sie wiedergeboren? Ich singe im Chor. Ich habe sie nicht gefragt, ob sie im Chor singen. Sind sie wiedergeboren? Ich bin getauft. Nein, ich habe gesagt, ich will nicht wissen, ob sie getauft sind. Sind sie wiedergeboren? Und dann hat sie noch ein paar Sachen erzählt, was sie so alles macht. Aber ich habe gesagt, das ist nicht das, was ich wissen will. Ich will wissen, sind sie wiedergeboren? Das hat mich noch niemand so gefragt. Deshalb frage ich dich heute an diesem Nachmittag, sind sie schon wiedergeboren? Bist du wiedergeboren? Nicht, dass du nachher in der Ewigkeit aufwachst und sagst, das hat mich noch niemand gefragt, so wie diese Frau, noch niemand gefragt. Und wie bist du hereingekommen ohne dem hochzeitlichen Kleid? Und dann, wir kennen ja die Geschichte, Matthäus 22, bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird's heulen und Zähneklappern sein, so heißt es in der Bibel. Das passiert den Geisterfahrern, den religiösen Geisterfahrern, die fromm in der Gemeinde sind, singen, mitarbeiten, was weiß ich, was sie dort alles machen. Und dann landen sie in die Gottesferne, wirft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, ins Verderben, ins Elend oder ja im Schweinestall oder im Grab oder wo auch immer. Dann landet man, wenn man nicht richtig gewickelt worden ist. Du kennst bestimmt solche Menschen, die sind in der Gemeinde, die sind Christen, Jahre, Jahrzehnte, aber die sind nur fromm, mehr nicht. Die sind nur fromm. Man kann fromm reden, man denkt, man macht alles richtig, aber man ist ein Geisterfahrer. Verstehst du? Und dann haben die Leute nachher später Witze gemacht über die Geisterfahrer. Dann hören sie die Nachricht, also Achtung, Achtung, hier kommt ein Geisterfahrer entgegen. Und dann sagt der Geisterfahrer, von wegen einer, da kommen Hunderte entgegen, weil er selbst in der falschen Richtung war. Oder denkst, die anderen sind alle falsch. Und du bist in der richtigen Richtung. Fromme Geisterfahrer. Weißt du, was das ist? Der Geisterfahrer macht alles richtig. In seinem Auto gibt Gas, steckt den Blinker raus, schaltet den Scheibenwischer an. Der macht im Auto alles richtig. Der macht nichts verkehrt. Er hupt, aber er regt sich über die anderen auf. Hunderte kommen mir entgegen, die anscheinend in die falsche Richtung sind, die keine Ahnung von Gott und Glauben und Christentum haben und dergleichen. Der Geisterfahrer merkt nicht, dass bei ihm was nicht stimmt. So, Und das ist auch bei uns Christen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie sieht es mit mir aus? Bin ich auch ein Geisterfahrer? Weißt du, du betest, du bist in der Gemeinde, du singst, aber wirkt Gott an dir? Arbeitet Jesus an dir? Die geistlichen Fundamente, sind sie da? Sind sie schon gelegt worden? Oder ist alles nur, du hast den Schein eines gottseligen Lebens, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch dort an eine Gemeinde, lässt du doch Heiland so schreiben. Und so Geisterfahrergemeinde. Du nennst dich lebendig, du tust ja länger, je mehr, aber ich habe was gegen dich, was du, weil du die erste Liebe verlässt, die Liebe zum Heiland. So, vieles ist zwecklos, was wir manchmal machen. Die Frage ist, bin ich richtig? Und wenn nicht, lass uns sofort wenden, sofort umkehren. Natürlich kannst du auf der Autobahn nicht wenden. Da wirst du gleich bestraft oder bringst andere noch ins Unglück. Aber jetzt heißt irgendwie die Kurve kriegen, dass ich wirklich wieder in eine andere Richtung komme. Dass mein Leben eine andere Richtung bekommt. Wenn da nicht etwas Gravierendes passiert bei uns, da bleibt alles nur dummes Gefasel, dumme Religion, dummes Zeug. Weißt du, da verspielen wir das Leben Jahre, Jahrzehnte, vertrödeln wir mit Religionsspielen, mit Kirche, mit Gemeinde, mit Gottesdiensten. Die Frage ist, hat mein Leben ein solides Fundament? Und was ist das? Gut, dass du fragst. Weißt du, das muss jeder für sich selbst beantworten. Was ist das Fundament meines Glaubens? Auf was beruht mein Glaube? An was halte ich mich? Worauf ist mein Glaube basiert? Und worauf fußt mein Glaube? Und meine Erlösung und mein geistliches Haus. Und hält es stand, wenn Stürme und Schwierigkeiten kommen? Wenn Krisen kommen? Wenn Katastrophen kommen? Wenn Enttäuschung kommt? Wenn ja die Tage kommen, die einem nicht mehr gefallen? Unser Leben braucht eine solide Grundlage. Deshalb, ich möchte an dieser soliden Grundlage ein bisschen arbeiten. Dein Leben braucht eine vernünftige Ausgangslage. Sonst bist du falsch gewickelt. Sind die Weichen falsch gestellt. Sonst läuft alles zwar ganz normal und schön und wunderbar und herrlich, aber in die falsche Richtung. In die falsche Richtung. So, falsche Auffahrt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine richtige Bekehrung erleben. Eine richtige Wende in unserem Leben erfahren. Sonst bleiben wir fromme Geisterfahrer. Die meisten haben ihr Leben auf Flugsand gebaut, auf Begeisterung, auf Stimmung, Halleluja, Lob und Dank und. Aber das ist alles nur Strohfeuer, Begeisterung. Und das Strohfeuer ist kurzlebig, das ist schnell verpufft. So viele Christen haben nur eine Wohlfühlreligion. Ja, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl im Herrn, aber ja, doch hier fühle ich mich wohl. Hier bin ich zu Hause. Hier ist nicht so kalt und nicht so heiß und nicht so unruhig. Weißt du, das ist alles okay. Wohlfühlreligion. Aber die Frage ist, bin ich hier richtig? Und oft ist in unserem Leben, dass es nicht so zum Wohlfühlen ist. Dass wir da uns wohlfühlen. Viele Menschen suchen nur innere Zufriedenheit, äußere Zufriedenheit. Hauptsache, die lassen mich in Ruhe. Mit mir passiert nichts. Viele Gläubige hier im Westen, ganz besonders im Westen, sind ausgerichtet auf Wohlstand. Hauptsache meine Kasse stimmt, dass ich genug Geld habe, dass der Herr mich segnet, dass mein Kühlschrank voll ist, dass ich ja meine Kosten decken kann, wohlfühle, dass ich mich köstlich amüsieren kann. Es war toll. Ich werde nie vergessen, ich komme mal von auswärts mal und zwar in der Nazareth-Kirche Gottesdienst und komme raus und dann frage ich jemanden, wo rauskam, habe die Person nicht gekannt, wie war es? Wunderbar. Hab gesagt, was wurde gesagt? Herrlich war das. Verstehst du, gesegnet. Was nützt es? Es Wohlfühl. Verstehst du, es war herrlich, wunderbar, aber die Leute konnten nicht sagen, was ist da passiert? Was ist da geschehen? Wir haben uns köstlich amüsiert. Ja, der Herr war gegenwärtig. Weißt du, wenn der Herr gegenwärtig ist, da passiert etwas. Die Gegenwart Gottes stellt uns auf den Kopf. Viele sind weder selig, noch glücklich, noch erfolgreich. Und über solche Menschen lacht der Teufel. Weißt du, mir ist wohl. Es ist so schön, wir haben uns köstlich amüsiert. Wir haben einen Kick gehabt, einen Megakick. Das war spannend, das war umwerfend. Viele haben sich auf den Boden gerollt, Purzelbäume geschlagen. Aber was passiert? Der Kühlschrank bleibt leer. Der Portemonnaie bleibt leer. Das Portemonnaie bleibt leer. Das Herz, der Kopf bleiben leer. Also, da ist keine Füllung. Werdet voll Heiligen Geistes. Das ist etwas Wesentliches, Fundamentales im christlichen Leben, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Werdet voll Heiligen Geistes. Die Epheser, als Paulus dort nach Ephesus kommt, dort trifft er auf eine Gemeinde, vielleicht waren es 50 Leute mal in diesem Gottesdienst, und dann fragt er, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was? Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Du siehst, man kann 30 Jahre nach Pfingsten, und das ist sowas gewesen, 30 Jahre nach Pfingsten kann man im Gottesdienst sitzen, auf den Namen Jesu getauft worden sein, man kann aus der Bibel lesen, Freikirchler sein oder was auch immer ist, aber noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Aber was war mit den Leuten los? Voll mit Esoterik, Spiritismus, Okkultismus, Zauberbücher, die haben dafür zigtausend Denare Zauberbücher verbrannt und Zauberzeug vernichtet. Aber nichts vom Heiligen Geist gewusst. Weißt du, die meisten Leute wissen vom Teufel so viel, da wissen sie von der Hölle so viel, da wissen sie von den Dämonen so viel, aber vom Heiligen Geist haben sie keine Ahnung. Was ist der Heilige Geist? Werdet voll Heiligen Geistes. Und erst als sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, da breitete sich das Wort Gottes auch aus in Ephesus. So, der moderne Gläubige vertraut zwar fest auf die uralten Grundwahrheiten der Bibel, ja, es gibt einen Gott, die 10 Gebote, das Vater unser und all diese Dinge, das sind wunderbare Sachen. Aber da passiert nichts. Da passiert nichts. Und deshalb ist die Frage, was passiert in meinem Leben durch meinen Glauben? Viele halten religiöse Dinge für wahr. Sie belegen sogar biblisch und wissen ganz genau, hier steht es geschrieben. Die können sogar ganze Abhandlungen darüber schreiben und definieren und genau beschreiben, was das alles ist. Aber ist es auch so? Du sagst, dass du lebst und bist doch tot, heißt es in der Bibel einmal. Aber ausgerechnet diese frommen Menschen, die die Bibel kennen, bei denen passiert so wenig von dem Wort Gottes in ihrem Leben. Und ausgerechnet sie selbst sind kein lebender Beweis, dass Gott existiert, dass Gott da ist. Ich glaube an Gott, aber wo ist er? Wo ist er, wenn es drauf ankommt? Wenn es drauf ankommt, sind sie ein Häufchen Elend, dann heulen sie, dann rennen sie zum Psychiater, dann schlucken sie pfundweise Tabletten und so weiter. Wo ist dieser Gott, der hilft, der heilt, der befreit? Da hängen sie am Tropf, werden mit dem Leben nicht mehr fertig. Dann rufen sie überall durch halb Deutschland, telefonieren sie die Gläubigen, könntet ihr mit mir beten? Die haben das Geheimnis des Gebets nicht entdeckt, fundamentale Wahrheiten. Was passiert, wenn du schwach bist, wenn du krank bist, wenn du Not hast? Was macht man da? Meine Bibel sagt, rufe den Herrn an. Rufe den Herrn an. Rufe den Herrn an. Nicht rufe die Ältesten oder rufe den Pastor oder den Bischof oder den Papst gerade womöglich. Nein, rufe den Herrn an. Viele haben das gar nicht gelernt. Die wissen gar nicht, dass es den Herrn gibt überhaupt. Ja, ich glaube an Jesus. Er ist gekommen, und uns Sünden selig zu machen. Aber wo ist diese Seligkeit, diese Freude, wenn es ans Sterben geht, ans Leiden geht, an Trübsal geht? Wo ist denn das alles? Sie erzählen vielleicht anderen, sie missionieren andere, und das ist schlimm. Weißt, hör auf, andere zu missionieren, zu bekehren und selbst verwerflich zu sein, selbst das nicht haben, selbst das nicht kennen. Eine Religion zu haben, was einem keinen Nutzen bringt. Man ist verbittert, man ist sauer, man ist neidisch, man ist eifersüchtig auf andere. Tat mehr, guck mal, der Herr segnet den, und was ist mit mir? Oder dann, weil sie keine Fundamente haben. Die Menschen, die keine Fundamente haben, das ist meine Feststellung, die kopieren ständig andere Leute. Die Schwester, die dann den Kopf ein bisschen verrenkt, und der andere, der Bruder, der so auf die Seite den Kopf verrenkt. Lass uns Originale bleiben. Gott wollte, dass wir Originale bleiben und Originale sind und dass wir niemanden kopieren. So, sie kopieren ganz besonders die Erfolgreichen, die Geistlichen, die Zeugnis geben. Ja, ich möchte auch das Zeugnis geben. Weißt du, ich habe so viele Leute erlebt, schon auch bei Billy, Gott segne ihn. Weißt du, bei Billy, da geben sie Zeugnis, ich bin geheilt worden, und 3 Tage später sind sie im Krankenhaus mit derselben Krankheit. Die sind nicht geheilt worden. Weißt du, wenn Gott heilt, dann heilt er, dann macht er eine ganze Sache. Oder wir sollten aufhören, Zeugnis zu geben. Weißt du, wir sollten aufhören, Zeugnis zu geben, ich bin geheilt, und der Arzt kann ich bestätigen, die Nachbarschaft kann ich bestätigen, dein Mann, deine Frau, deine Kinder können nicht bestätigen, dass du geheilt bist. Aber erzähl es über, ich bin geheilt von dem und dem und dem. Manchmal sogar von unheilbaren Krankheiten. Das muss man sehen. Das muss der Arzt bestätigen. Oder wir ziehen den Herrn in Schmutz und beleidigen den Herrn. Kopiere niemand, sei original, bleibe das, was du bist, und lass Gott an deiner Seele arbeiten. Und wenn Gott dich heilt, mein Vater wurde geheilt durch das Gebet, ja, ganz einfach, schließlich Gebet, und dass er wieder arbeiten konnte. Aber die Landesversicherungsanstalt, Rentenanstalt, der war Frührentner, die hat es nicht geglaubt. Herr Madudis, das glaube ich Ihnen nicht. Die sind nicht geheilt, sie bilden sich was ein. Leute können nicht geheilt werden. Dann muss er dreimal verschiedene Ärzte, sogar extra in Kur, um zu belegen, dass er geheilt ist. Oder war geheilt und hat nachher noch 15 Jahre gearbeitet. Das sind die Fakten. Also wenn Gott einen heilt, dann kann der Tod, der Teufel, die Ärzte nichts dagegen anwenden. Also wir können nicht sagen, da muss ein Wunder an ihnen passiert sein. Und das ist, was mein Glaube ausmacht, die Fundamente des Glaubens. Gott muss sich bestätigen, sich beweisen als Gott, als Heiler, als Helfer, als Versorger. So, was nützt es, wenn ich anderen erzähle von Gott, von der Liebe Gottes? Ich glaube, Gott kann alles, bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Aber bei mir ist alles unmöglich. Verstehst du, bei mir klappt gar nichts. Weißt du, ich kriege mein Leben nicht im Griff. Und das ist das Problem. Viele Leute geben sich was an mit dem lieben Gott und haben ihr Leben nicht im Griff. Sind Geisterfahrer, sind die falsche Richtung. So, wir sollten zuerst einmal diese Frucht des Geistes haben, nicht nur den Wunsch des Geistes, die Wünsche, die Sehnsucht nach dem, was Gott alles tut, sondern wir sollten auch die Frucht des Geistes in unserem Leben haben. Und das sind Fundamente des Glaubens, die Frucht. Und Gott sucht Frucht und nicht Blätter und auch nicht Blüten und auch nicht irgendwelche Zweige. Die Frucht sucht, ja. So, der Nachweis. Bei vielen fehlt der Nachweis. Der Nachweis. Wie viele, und da gebe ich Karl Marx und den Kommunisten recht, wie viele ist Religion nur ein Opium? Weißt du, eine Form der Verdrängung, der Selbstbetäubung, so der Selbsthypnose, ja, oder Narkose oder was auch immer. Ja, ich vertraue dem Herrn, der Herr hilft. Aber wo ist der Herr? Deshalb an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Was ist die Frucht? Die Frucht des Glaubens. Und es ist interessant, die Bergpredigt ist nicht dazu da, um unser Immunsystem zu stärken. Weißt du, lies mal die Bergpredigt, da haut's dich um. Dort geht es nicht um Wellness. Dort geht es nicht um irgendwie eine positive Lebenseinstellung. Wenn du die Bergpredigt richtig liest, weißt du, da bist du geschockt. Es sei denn, so steht's in der Bibel, es sei denn. Da hört die ganze fromme Gauklerei auf. Weißt du, da fühlst du dich nicht mal als Christ. Ja, wohl, du sagst, ja, das kann ich, wenn ihr nicht vergebt, wird es euch nicht vergeben. Da wird es knallhart. Die Bergpredigt, da ist nichts von Wellness und glücklicher sein und so weiter und Happiness. Da bekommst du, weißt du, die Lösung, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, Johannes 3. Und es kommt darauf an, was für eine Antwort hast du. Weißt du, wenn du Christen fragst, wie geht's dir? Ja, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie ich mich gerade fühle, wie ich mal gerade bin und so weiter. Nein, als Christ, es geht konstant glücklich. Du bist ausgewogen, ausbalanciert im Herrn. Es kommt nicht darauf an, dass du jetzt mal heute glücklicher oder am nächsten Tag unglücklicher bist. Wir haben Stimmung, das sind unsere Hormone. Aber wenn du im Herrn bist, bist du ausbalanciert, ausgeglichen. Ich weiß, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Im Herrn, auch wenn es mir dreckig geht und wenn es mir stinkt und wenn bin satt bin und mir reicht, ich kann nicht mehr und ich fühle mich nicht mehr wohl, aber im Herrn nicht, es kommt darauf an. Auf was kommt es darauf an? Lass uns darüber nachdenken. Was sind die Fundamente unseres Glaubens? Es kommt darauf an, wie man das nur nimmt, wie man das so sieht. Mein Thema ist unsere geistlichen Fundamente und worauf kommt es wirklich an? So, kann ich mit meinem Glauben leben? Mit meiner Überzeugung? Wenn meine Einstellung und Glauben ist nicht nur für wahr halten. Wir wahr halten, der Teufel glaubt auch, und zwar besser, wie wir alle zusammen. Also nicht irgendwelche für wahr halten, irgendwelches für wahr halten, überzeugt sein oder irgendwelche Einstellung. Nein, ich brauche Wurzeln. Viele Christen sind entwurzelt. Die haben kein Fundament. Die haben keinen Rückhalt. Sie haben keinen Rückhalt in der Familie, keinen Rückhalt in der Gemeinde, keinen Rückhalt bei Partnern, Kindern, Familie, was auch immer ist, in der Gemeinde, in der Gesellschaft und auch nicht bei Gott. Kein Rückhalt. Also, wenn nichts funktioniert, aber wenigstens der liebe Gott müsste funktionieren. Alles Herr bist du. Stern, auf den ich schaue. Verstehst? Fels, auf den ich ruhe. Alles Herr bist du. Wenigstens das müsste funktionieren, dass der Herr wenigstens alles für uns ist. Sie sind irgendwo, aber sie sind nirgendwo. Und das ist das große Problem. Sie hängen einfach in der Luft. Sie hängen einfach in der Luft. Sie sind Menschen wie der Mann dort am Teich Bethesda. Du kennst ja diese Geschichte, der liegt schon Jahrzehnte dort und dann kommt Jesus an ihm vorbei und will ihn heilen, will ihm begegnen. Und dann fragt der Herr, was brauchst du? Und er sagt, ich habe keinen Menschen, obwohl so viele Kranke, Elende da sind. Ich habe keinen Menschen. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ein Engel herabkommt, verstehst du, springt immer ein anderer dort vor mir rein. Ich habe keinen Menschen, der mich da reinschmeißt, der mich hinbringt, der mich dorthin trägt. Ich habe keinen Menschen. Niemand ist mit mir solidarisch. Ihr ganzes, bei vielen Christen ist ihr ganzes soziale Umfeld kaputt, ruiniert. Sie sind nirgendwo integriert, wie der verlorene Sohn. Landen sie beim Schweinebauer und nicht einmal das Gefräß wird ihnen erlaubt zu benutzen. Das ist das Ende. Ich habe keinen Menschen. In diesem Stall fühlt sich der Junge nicht wohl. Das Gegrunze der Schweine, verstehst du, das ist das Einzige, was er hört. Und er lebt ein Leben, das es gar nicht wert ist. Ein verlorenes Leben. Vertane Zeit, alles verplempert, alle diese Talente, die Gaben, die sein Vater ihm gegeben hat, die hat er alles verludert. So, ihm ist nichts erlaubt, davon darfst du nichts nehmen. Rühr das nicht an, diese gekochten Kartoffeln. Oder was weiß ich, was die Schweine dort gefressen haben. Es war ihm nicht gegönnt. Er darf nur zusehen, wie die Schweine suhlen und sich satt fressen. Das war das Einzige, was er durfte zusehen. Wie die, ja, genießen. Also, nur die Show war erlaubt. Wie, ja, dass alles so passiert, wie sich das alles, wie die satt werden, wie die sich wälzen und, aber er durfte nicht berühren. Das ist die Tragödie von vielen, vielen Christen. Sie haben Hunger, die Sehnsucht bleibt. Das Wellnessgefühl, ich möchte so wie die genauso mich da so richtig suhlen im Dreck und mich wohlfühlen, aber es ist mir nicht erlaubt. Mir ist nichts erlaubt. Und mir hast du nichts gegeben. Du siehst, man kann sogar in der Gemeinde sein, man kann in der Familie sein, man kann zu Hause beim Papa sein und auch da kann man ein frustrierendes Leben führen. Mir hast du nichts erlaubt. Also dem Lumpen, der kommt nach Hause, der kriegt das gemästete Kalb. Und mir hast du nicht mal ein Böcklein gegeben. Eine Tragödie, ein Drama. Kein Wellness, verstehst? Alles nur, ich diene treu, ich erfülle meine Pflichten. Es geht mir um die Fundamente heute. Nicht nur, dass wir unsere religiösen Pflichten erfüllen, unseren Zehnten zahlen, unsere Gebete verrichten, unsere Gesänge und Lobgesänge bringen und sonst noch was, die Predigt halten oder, nein. Und mir hast du nichts gegeben. Was hast du von deiner Religion? Frag dich ehrlich, was hast du von deiner Religion? Für deinen Glauben? Oder ist alles nur Bluff? Und frommer Bluff? Ich stelle das einfach in Frage. Das habe ich gesagt. Ich will schockieren, dass man aufwacht, dass man sich Gedanken macht. Ist das wirklich alles? Nur diese fromme religiöse Wellnessgefühle zu haben? Oder hast dein Leben wirklich Fundamente? Eine Grundlage, worauf du sagen kannst, hier kann ich weiterbauen. Hier, ja, und dann sagt der Vater zu diesem zweiten Sohn, mein Sohn, alles was mein ist, ist auch dein. Warum bedienst du dich nicht? Warum nimmst du es nicht? Ja, das wusste ich gar nicht, dass ich das darf, dass ich das kann, dass es mir erlaubt ist. Weißt du, wir denken oft an andere. Wollen anderen helfen, andere dienen, andere verstehen, aber uns selbst verstehen wir nicht einmal. Was ist das? So, ein Problem, was viele Christen haben, die denken, der Glaube an Gott ist so, dass ich andere kontrollieren kann, andere beherrschen kann, über andere bestimmen kann. Ich bete, und das ist so fromme Zauberei, ich bete, dass der liebe Gott irgendwas macht, die Türen aufmacht oder sein Herz verändert, dass er nett zu mir ist, dass er wieder lächelt, dass er mir was schenkt. Was? Manipulieren, zaubern im Namen Gottes. Aber mehr ist es auch nicht dabei. So andere versuchen durch den Glauben, durch die Religion, andere zu schikanieren, zu terrorisieren, was auch immer ist. Der Herr will's, der Herr bedarf seiner. Das solltest du, wenn du ein Kind Gottes wärst, würdest du es machen. Und du siehst, so viele Christen werden erpresst durch den Namen Gottes. Und die tun das, weil sie dumm sind. Und lassen sich gefallen. Bei Gott geht es nicht darum, dass du dich stark fühlst oder anderen überlegen bist. Das ist nicht Gottes Thema. Auch nicht das Thema der Bibel. Jesus ist kein Glücksbringer. Verstehst du das mehr als das? Er ist kein Glücksbringer. Er sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Feindschaft zwischen Mann und Frau, Familie, Sohn und Tochter und so weiter. Das Schwert. Jesus bringt uns Schwierigkeiten. Das ist nämlich, was Jesus bringt. Nicht nur Ach, ihr seid so süß und so nett und so lieb, meine lieben Kindlein. Ja, das ist er. Er ist ein liebender Vater, aber er bringt das Schwert, die Trennung. Zuerst mal müssen wir uns richtig die richtige Auffahrt bekommen. Er bringt harte Arbeit. Den größten Teil der Gläubigen, die haben es gar nicht begriffen, um was es geht. Sie glauben an einen falschen Jesus, sind ja oft falsch auf die Autobahn draufgefahren, sind Geisterfahrer. Ein Jesus, den es gar nicht gibt, der gar nicht funktioniert und nie gegeben hat. Also, ich möchte zuerst einmal, dass du dich von diesem Glücksbringer Jesus löst, in aller Liebe. Diesem Wellness-Jesus. Hör auf, dein Haus in der Talsohle zu bauen. Hör auf, auf Sand zu bauen, auf Easy Life, wunderbares Leben. Ja, weißt du, seitdem ich den Herrn habe, habe ich keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Glaub an Jesus und du hast keine Probleme. Weißt du, ich bin belogen worden. Deshalb predige ich hier die Wahrheit. Ich will euch nichts vorenthalten. Mir hat man erzählt, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme mehr. Sind deine Probleme gelöst? Und was ist mit mir los gewesen? Ich habe nur noch Probleme gehabt. Sogar mehr als vorher. Ich habe vorher mit meinen eigenen Problemen gehabt und dann habe ich plötzlich noch andere Probleme von anderen Leuten gekriegt. Und bei mir ging es drunter und drüber. Und dass ich sogar angefangen habe zu zweifeln, habe ich gesagt, bin ich überhaupt noch normal? Bin ich überhaupt ein Christ? Ich habe nur noch Probleme, wenn ich die höre, der Herr gibt Sieg, der Herr ist stark, der Herr hat mir geholfen, der Herr hat... Aber bei mir war alles gar nicht der Fall. Ich habe kämpfen müssen, mich strampeln, abstrampeln müssen. Ich habe gedacht, weißt du, die erzählen immer so, wie stark sie sind, wie viel Kraft Gott ihnen gibt. Und mit mir, was ist mit mir? Ich liege auf dem Boden. Ich versage. Bei mir macht es keinen Ruck. Ich will nur sagen, was mit mir los war. Bis ich gelernt habe, nicht mehr auf die Menschen zu gucken und nicht mehr auf diese Superhelden. Weißt du, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Von wegen. Das sind alles nur Lügner, die das so erzählen. Hör mir gut zu. Das sind alles nur Lügner. Wenn du die zu Hause hinter verschlossenen Türen siehst, hinterm Vorhang siehst, da siehst du, wie die da vorm Bett knien und sagen, lieber Gott, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich komme nicht mehr durch. Aber in der Gemeinde, wir haben Jesus, wir vertrauen dem Herrn, der Herr hilft uns durch alle unsere Probleme. Nein, durch viel Trübsal müssen wir durch ins Reich Gottes gehen, das ist der Fakt. Aber das hat man mir nicht erzählt, ich bin in der Gemeinde groß geworden, Pfingstlergemeinde. Alles wunderbar, Gott segne diese Leute. Weißt du, aber die haben erzählt immer nur vom Sieg, nur vom Sieg. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Und dann haben sie lauter Siegeslieder gesungen, gejubelt und geehrt. Und die haben gesagt, Mann, wo bist du? Bist du noch im richtigen Verein? Ich habe Kämpfe gehabt, seelische Kämpfe. Bis jemand mal sagte, weißt du, es ist normal, wenn man Kämpfe hat. Es ist normal, wenn man Zweifel hat. Es ist normal, wenn du was nicht verstehst. Es ist normal, wenn du mal auf dem Boden liegst. Es ist normal, dass du Anfechtungen hast. Es ist normal, dass du Versuchung durchmachen musst. Aber der Herr ist bei dir und er bringt dich durch. Vertrau dem Herrn. Gib dich nicht auf, bis da jemand kam und mich ermutigt hat. Gib dich nicht auf. Aber nein. Weißt du, die ganzen Zeugnisse, manchmal sollte man die ganzen Zeugnisse ausmisten und entsorgen, weil das sind alles nur Schwindeleien. Entschuldigung. Wir sollen Christus bekennen, dass er da ist. Aber wir haben einen anderen Jesus, einen gekreuzigten Jesus, der am Kreuz hängen geblieben ist, den man runternehmen musste. Der ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Der ist nicht runtergekommen und sagt, guck mal, Geschwister, das bin ich, schaut meine Hände. Josef von Arimathea und Nikodemus mussten Jesus vom Kreuz runterholen und begraben. Und ein Stein wurde noch vor der Grabestür gestellt. Also Jesus war kein Glücksbringer. Er war ein Unglücksbringer. Entschuldigung. Ein Unglücksbringer. Wer Jesus anfängt nachzufolgen, weißt du, was mit dem passiert? Der stirbt als Märtyrer. Und die Apostel sind alle nacheinander als Märtyrer gestorben. Die sind nicht selig gestorben im Palast irgendwo im Vatikan. Die sind auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, gekreuzigt worden, erstochen, ermordet. Deshalb, sei nicht erschrocken jetzt. Manche, ich sehe, bist entgeistert vielleicht. Aber bau dein Haus nicht in der Talsohle, sondern auf dem Felsen. Auf dem Felsen, auf dem Fundament, das hält. Du sollst nicht einmal geschockt sein und sagen, was ist mit mir passiert? Du wirst einmal, wenn du nicht das Fundament in deinem Leben hast, du wirst einmal eine Horrorvision haben, wirst aufwachen und wirst sagen, was ist mit mir? Mein Haus stürzt ein, da bricht alles zusammen. Und ich habe gelernt, in meinem persönlichen Leben habe ich gemerkt, weißt du, Gott erlaubt Zusammenbrüche, damit man auf einer richtigen Grundlage sein Leben baut, nicht auf irgendwelche Fata Morganas und Einbildungen. Jesus brachte uns Erlösung, aber kein Lottogewinn. Er brachte uns Erlösung. Erlöse uns von dem Übel. Viele Gläubige sind keine Realisten. Sie leben in einer Scheinwelt. Ach, mir ist wohl in dem Herrn, Halleluja. Verstehst du, und dann verschlucken sie sich. Nein. Sie reden sich selbst was ein. Oder lassen sich von Gauklern was einreden, reinsuggerieren. Und was gar nicht da ist. Weißt du, die Christen in Russland, die hätten es nicht überlebt, wenn die uns im westlichen Christentum, das westliche Christentum gehabt hätten, was sie hier haben, so Wohlstandsevangelium. Die sind ins Gefängnis gewesen. Wenn ich manche Geschwister, die ich kennengelernt habe, 28 Jahre im Gefängnis. Verstehst du? Da brauchst du eine solide Grundlage, um 28 Jahre im Gefängnis auszuhalten. Und zwar russische Gefängnisse, nicht unsere westdeutschen Gefängnisse, wo man Fernseher noch hat, womöglich, und Telefon und all das, und man versorgt wird, ein paar Mahlzeiten am Tag. Nein. Lass dir nichts einreden. Viele leben in der Einbildung, folgen einem Phantom, einem Fata Morgana, nach einer Luftblase. Ach, der Herr ist gut. Weißt du, der Herr lässt manchmal hängen. Manchmal, wir erleben die Hölle, diese Gottesferne. Herr, wo bist du? Ich schreie zu dir, ich rufe zu dir. Und wo bist du? Und da ist nichts da. Viele Christen folgen irgendwelchen Hirngespinsten oder Erscheinungen nach oder Marienerscheinungen oder gar Jesuserscheinungen. Selbst Jesuserscheinungen, die können dir nicht das geben, was du brauchst als solide Grundlage. Als Paulus seine Damaskusstunde erlebt, da begegnet ihm Jesus. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber dieser Jesus hat nicht gesagt, was er tun soll. Der hat gesagt, geh in die Stadt und dann wird man das dir schon sagen. Dort in der Stadt, in Damaskus, ist eine Ortsgemeinde. Da ist ein Priester oder Prediger da, ein Ältester da, dieser Ananias. Den hat er gar nicht gekannt, aber Gott musste das zusammenführen, damit das funktioniert. Man wird dir in der Stadt sagen, wie es weitergeht. Weißt du, diese Jesus-Erscheinung, das mag gut gewesen sein, aber davon hätte er nie leben können und nie überleben können. Und diese Jesus-Erscheinung hat ihm nicht alles gesagt. Weißt du, wir können alle Erscheinungen haben. Ich bin in Altötting, jahrelang habe ich in Altötting gewohnt, das ist ein katholischer Wallfahrtsort. Und da ist diese Gnadenkapelle, um diese Kapelle, Maria hat geholfen. Da sind lauter Bilder, lauter Bilderchen und Maria hat geholfen, Maria hat geholfen, Maria hat geholfen, Maria hat geholfen, Maria hat geholfen. Also denkst du, Mann, wo ist denn Jesus überhaupt? Aber lauter Marienbilder, Maria hat geholfen. Weißt du, Erscheinung, wer da geholfen hat, ist es dahingestellt. Auf jeden Fall nicht die Maria. So, diese ganzen Erscheinungen, wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir brauchen Fundamente. Was nützt es, wenn Maria geholfen hat oder Josef geholfen hat oder Jesus geholfen hat oder wer auch immer? Ich rede jetzt so, ich will dich schockieren, damit du aufwachst. Dass du anfängst, sagst, mein Gott, was ist mit mir los? Bin ich noch richtig? Hier in dieser Gemeinde bin ich überhaupt noch richtig? Höre ich die richtige Predigt? Weißt du, die Erscheinungen machen einen blind. Ja, Maria hat mir geholfen. Ich bin katholisch. Weißt du, was da passiert? Scheinreligion, Pharisäertum. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich in der Gemeinde sein darf, dass ich ja fasten kann, dass ich Gottes Wort höre und Gottes Wort lesen darf. Und ach, ich danke dir. Und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Kennst du diese Geschichte? Kommt dir bekannt vor? Weißt du, wenn der Herr dem Paulus nicht begegnet wäre, wenn der Ananias nicht gekommen wäre und ihm gesagt hätte, wo es lang geht, der wäre Pharisäer geworden, gesetzlicher Jude, noch pharisäisch, wie er schon vorher war. Aber dieser Saul von Tarsus hat gehorsam gelernt, geh in die Stadt und man wird es sich sagen. Da war er ein paar Tage dort, da war er zu extrem, zu fanatisch, zu religiös. Weißt du, was dann die Brüder gesagt haben? Geh schnell nach Hause. Wo kommst du her? Aus Tarsus. Geh nach Tarsus, ist weit weg, da im Gebirge irgendwo. Und geh nach Hause. Und da war er eine ganze Weile zu Hause, bevor er da groß missioniert hat, bevor er seine großen Reisen angetreten hat. Zu Hause muss er sich bewähren. Zu Hause wird das Fundament gelegt, Brüder und Schwestern, daheim. 14 Jahre ist der Paulus noch unterwegs, irgendwo sein Fundament zu legen. Dann war er in der Wüste Arabiens. Und da sagt er, ich habe es vom Herrn empfangen. Nicht gleich aufs Missionsfeld, nicht gleich irgendwo losmarschiert. Nein, zuerst mal zu Hause. Und da wird das Fundament gelegt. Der Herr begegnet uns, der Herr reißt es auf. Und jetzt muss die Grundlage gelegt werden. Und er gehorchte. Interessant, er gehorchte. Viele Jahre, bis er vernünftig wurde, bis er alles begriff, bis er alles verstand, bis er so richtig nach diesem Jesus-Schock programmiert wurde. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mir war es nicht mit dieser Jesus-Erfahrung oder Jesus-Begegnung. Das war nur ein Anstoß. Weißt du, wir bekommen Anstöße von Gott, egal von wie oder wie auch immer. Aber dieser Anstoß muss jetzt realisiert werden, verwirklicht werden. Das braucht ein Fundament, eine Grundlage. Und das löst ein riesiges Umdenken in seinem Leben, ein Umdenkenprozess, dass er aufhört, ein Geisterfahrer zu sein. Bisher war er ein Geisterfahrer, ein Pharisäer von Pharisäern. Ich bin aus dem Stamm Benjamin, ich bin schon immer gläubig gewesen, schon immer in der Bibel bewandert und immer wieder. Und jetzt musste total alles umdenken. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Jesus Christus gewinne. Das ist das Ergebnis von der Jesusbegegnung. Und Jesus wurde ein Teil seines Lebens. Und er musste all das, was der Herr in sein Leben jetzt hineinlegt, bejahen, annehmen, akzeptieren. Und es ist nicht einfach, Jesus zu akzeptieren. Jesus sagt, es werden nicht alle, die mir zu mir Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was ist das? Was ist der Wille des Vaters im Himmel? Was will Gott? Fundamente sind Wahrheiten, die wir mit unserem Leben unterschreiben müssen, die wir verstehen müssen zuerst einmal. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 23 vom Abendmahl, ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch jetzt gebe, wo ich empfehle. Viele basteln sich selbst ihre eigene Religion zusammen. So wie beim Friedrich, jeder wird nach seiner Fassung selig. Nee, es gibt einen Weg, wie wir selig werden können. Und das ist der Weg Gottes. Das ist der Weg Gottes. Und Fundamente des Glaubens ist nicht nur Bibelstellen ranzureihen und so wie eine Perlenkette aufzuschnüren. Nein, es ist ein Fundament. Weißt du, mit der Bibel kannst du vieles anstellen. Die Sekten arbeiten alle nur mit der Bibel. Denken an Jehovas Zeugen. Verstehst du? Die arbeiten mit der Bibel. Also alles unterstrichen, angemalt und angekritzelt. Es steht geschrieben. Gewiss, es steht. Der Teufel arbeitet mit der Bibel. Es steht geschrieben. Da steht geschrieben. Was willst du denn dagegen sagen? Es steht geschrieben. Aber dann sagt der Herr Jesus klipp und klar, was auch drin geschrieben steht. Und das ist nämlich dieses Rema, dieses göttliche, inspirierte Wort Gottes. Das ist, worauf es ankommt. Nicht, was geschrieben steht, sondern was der Heilige Geist einem ins Herz sagt. Das ist, was er euch sagt, das tut, dass ihr die Stimme des Herrn gehorcht. Und so weiter. Nicht nur Bibelstellen an Bibelstellen rein. Es steht geschrieben. Ich kann dich zum Selbstmord zwingen, wenn du willst. Mit der Bibel in der Hand. Weißt du, ich kann dir zum Selbstmord bringen, dass du dich aufhängst, und zwar sofort. Da heißt es in der Bibel, Judas ging hin und erhängte sich. Und dann geht's weiter. Der Herr hat es gesagt, sogar Worte Jesu. Und was du tust, das tue bald. Und du tust das Gleiche. Verstehst du? Und so kannst du mit der Bibel einfach nur anzureihen. Da kannst du jemanden zum Selbstmord zwingen. Oder ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oder sonst viele andere Sachen. Hör auf, Bibelstellen aneinander zu reihen. Wir sind nicht nur bibelgläubig, für uns ist die Bibel kein Papst. Ich glaube an Jesus Christus und den Heiligen Geist und an die Offenbarung Gottes und an das Rema-Wort, was Gott, was er euch sagt, das tut. Nicht nur, was die Bibel sagt. Und die Bibel wurde von Menschen geschrieben in aller Liebe. Die Bibel ist Gottes Wort und bleibt Gottes Wort. Aber das Wort Gottes muss lebendig gemacht werden durch den Heiligen Geist, sonst ist es nur der Buchstabe und der Buchstabe tötet. In aller Liebe. Die heiligen Sprüche, verstehst du, die mögen gut sein. Aber mein ewiges Leben habe ich nicht nur von heiligen Sprüchen, woher auch immer. Das ist nicht meine Grundlage. auch wenn es biblisch klingt und religiös klingt und so weiter und christlich sich anhört und was auch immer sein mag, was alles auch in der Bibel drin steht. Nein, es muss wirklich vom Heiligen Geist gegeben werden. Nicht alles, was ich für wahr halte, was ich annehme, das ist die Basis meines Lebens. Ich brauche ein Fundament, ein solides Fundament, so dass ich das ewige Leben erreiche und nicht irgendjemand kopiere. Denn Gott will, dass wir Originale sind. Originale, wie er uns haben wollte. Und füllt die Krüge mit Wasser. Was er euch sagt, das tut. Er muss es uns sagen. Und wir müssen warten, bis er uns das gesagt hat. Du kannst jemanden kopieren und etwas loslassen, weil der auch losgelassen hat. Ich werde nie vergessen, ein Heilungsgottesdienst bei uns in Augsburg, in der Gemeinde, wo ich meine Gehversuche gemacht habe und gläubig geworden ist, in der Pfingstgemeinde. Wir hatten Heilungsgottesdienst, da wurde einer geheilt, auf wunderbare Art und Weise wirklich geheilt. Also wirklich geheilt. Nicht zur Schau und so weiter. Und da ist ein anderer Bruder, der hat einen Hörapparat schon jahrelang und der wollte immer geheilt werden. Dann sagte er, Halleluja, der Herr ist hier, der Herr ist hier. Nimmt sein Hörapparat aus dem Ohr, macht das Fenster auf und schmeißt zum Fenster, in dem Namen Jesus bin ich gesund. Weißt du, was dann passiert ist? Wir mussten das ganze Gemeinde rausgehen und suchen, wo sein Hörapparat ist. Weil da ist nichts passiert, verstehst du? Da hat nur jemand kopiert. Gott muss uns berühren, uns begegnen, uns heilen, uns geben. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt, nicht sein Arzt, dein Arzt. Das muss bei uns passieren. Dieses Rema, dieses inspirierte Wort Gottes. Alles andere ist Bluff und Betrug und Selbstbetrug. Und so viele Christen betrügen sich selbst. Sie haben nicht die Offenbarung, sie haben kein Aha-Erlebnis. Ich, verstehst du, der Bruder wurde geheilt, der eine, aber der andere, und das war eine Blamage, wir mussten bei dem Nachbarn Leuten bitten, könnten sie den Gartenzaun aufmachen, wir suchen hier etwas. Ich konnte ihm gar nichts erklären, ich weiß nicht, was der Pastor sich alles einfallen ließ, um zu erklären, dass die unten einen Hörapparat suchen. Wie kommt er da runter? In aller Liebe. Weißt du, es reicht nicht aus Wiederholungen, dass wir nachbeten, nachplappern, nachlesen, vergleichen und so weiter. Es reicht nicht aus. Es muss verstanden werden. Und das ist das Fundament. Es muss verstanden sein. Wir müssen es verinnerlichen. Es muss ein Teil, ein Stück von uns werden. Das Wort Gottes muss lebendig in uns sein. Und meine Bibel sagt, wie das Wort Gottes ist, ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Er scheidet Mark und Bein. Du, wenn das Wort Gottes in dein Leben hineinkommt, dann weißt du gar nicht, was dir passiert, was mit dir los ist. Der biblische Glaube ist eine Offenbarungsreligion, keine Wissenschaft und keine Theorie. Weißt du, der Prophet hat es gesagt, nein, der Heilige Geist muss es mir gesagt haben. Nicht der Bruder, die Schwester, nein, der Heilige Geist muss mir sagen. Viele Christen sind, weißt du, die schimpfen auf die Moslems, aber die sind nicht besser wie die Moslems. Der Prophet, gesegnet sei der Prophet, verstehst du? Immer nur der Prophet. Ohne selbst überzeugt zu sein, ist das wirklich wahr? Nur der Prophet sagt es. Der Prophet sagt es. Wir sind dem Propheten ergeben, der Bibel ergeben, eine Theorie, eine Gemeinde oder was auch immer, dem Pastor ergeben. Aber nicht Jesus ergeben. Und das ist das Fundament. Ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von Gott, hat Jesus gesagt. Jesus ergeben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist also eines dieser Fundamente. Nicht wer Liebe hat. Oder wer Freude hat, oder wer Frieden hat, oder wer Geduld hat. Nein, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Manche Kommunisten haben mehr Liebe wie manche Christen, glaub mir das. Aber die haben nicht den Sohn Gottes. Und manche Moslems haben mehr Frieden als manche Christen, aber das sind nicht Kinder Gottes, weil sie den Sohn nicht haben. Sie haben den Sohn nicht. So. Johannes 13, Vers 12, folgende Verse hier über bei der Fußwaschung. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich hin wieder und sprach, wisst ihr jetzt, was ich euch getan habe oder euch angetan habe? Wisst ihr das? Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es auch recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch untereinander euch die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, tut es, wie ich euch getan habe. Also, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Mehr nicht, aber jetzt müssen wir das tun. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Matthäus Kapitel 7, Vers 21.
Und es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und in Lukas Kapitel 6, Vers 46, was nennt ihr mich Herr? Was nennt ihr mich Herr? Warum schwärmt ihr so? Weißt du, Jesus ist kein etwas, was man begeistert ist. Und nein, warum nennt ihr mich Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Überleg einmal, was hat der Herr alles gesagt? Als der Herr Jesus die Missionare, die Jünger aussendet und sie in die Welt schickt und sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe, was ich euch befohlen habe. Und lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das ist das Fundament. Und was hat er geboten? Du sollst vergeben, deine Feinde lieben, du sollst ihm nachfolgen, du sollst auf Gott hören. Das sind so viele Befehle, was er euch sagt. Viele bauen ihr Leben auf Flugsand, auf Strohfeuer oder was auch immer ist, auf Wohlfühlen. Aber, weißt du, Wohlfühlen, ich gehe dem Bräutigam entgegen, ich will dem Heiland begegnen, Herr, Herr. Und du kennst ja diese Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Und die törichten, die wollen sich nur wohlfühlen. Ich kann Kanister mitnehmen, noch mit Reserve, von wegen, es reicht, was wir haben. Und was passiert dann? Ihre Lampen verlöschen, der Bräutigam verzieht und die stehen vor verschlossener Tür. Also das muss furchtbar gewesen sein für diese Mädels. Stehen vor verschlossener Tür. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr denn von mir? Viele haben wie Esau für ein billiges Linsengericht nur, ja, weil sie zu faul waren zum Kochen. Ihr habt die Erstgeburt verkauft. Schnell, ich habe Hunger, meinen Bauch zu füllen, das ist mir wichtiger. Was habe ich dann von der Erstgeburt? Und dann merken sie, dass sie keine Erstgeborene mehr sind, obwohl er der Erstgeborene war. Aber der hat es verschleudert, vergeben, verpasst. Man kann sich noch einbilden, ich bin der Erstgeborene. Ja, ich bin der Erstgeborene, aber du hast eine Erstgeburt verkauft. Sie bilden sich viel ein. Sie wären die Erstgeborenen, sie haben den Erstgeburtssegen, aber das funktioniert nicht mehr. Der Erstgeburtssegen hat nicht mehr funktioniert. Im Alltag, im praktischen Leben, weißt du, da stand das Wasser bis zum Hals. Viele sind so leicht überfordert als Christen, die glauben an einen starken, mächtigen Gott. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Aber wenn die Probleme kommen, wo ist er denn? Verstehst du, dann verzweifeln sie an sich selbst, an die Gemeinde. Wenn Leid kommt, Schwierigkeiten kommen, wenn dein Leben kein Fundament hat, du wirst nicht durchkommen. Du wirst nicht durchkommen. Du bist ein Geisterfahrer. Entschuldigung, Gott segne dich. Nur wer um Mitternacht in dunkler Stunde, in Schmerzen, im Verlies, im Stock unten noch singen kann, wie Paulus und Silas, der ist richtig. Der ist richtig. Um Mitternacht machen sie einen Lobgesang im untersten Verlies des Gefängnisses. Wer das kann, der hat ein Fundament. Wer in Krisenzeiten noch singen kann, bei dem hält der Anker Gottes. Der hat noch einen festen Punkt. Der kann die Welt aus den Angeln heben. Und es lobt den Herrn. Weißt du, jeder kann loben und preisen und anbeten den Herrn und Halleluja schreien und jodeln und jauchzen, wenn es gut geht. Aber was ist, wenn es schlecht geht? Kannst du da? Und du bist erst richtig geistlich, christlich, göttlich, selig, wenn du in unterstem Verlies immer noch Halleluja, Halleluja, im Feuerofen noch singen kannst. Verstehst du, wie die drei Jünglinge? Im Feuerofen. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Und es geht um diesen festen Punkt, diesen Anker, dieses Fundament in unserem Leben. Und dann sagt Paulus, denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Er ist die Grundlage für unser Leben. Er ist die Grundlage. Er ist das Fundament. Ob nun einer mit Gold oder Edelstein oder Silber und Holz und Heu oder sonst was darauf verwendet, er soll darauf achten, dass wie er auf diesem Fundament weiterbaut. Ein jedes Werk wird sich offenbaren durch am Tage des Gerichts und ans Licht bringen, weil das Feuer einem das alles offenbart. Und eines Tages wird jedes Werk offenbart in der Prüfung. Jedes Werk wird sich offenbaren. Tag des Gerichts. Was ist der Tag des Gerichts? Nicht das jüngste Gericht. Unser Leben ist das Gericht. Die Bibel sagt, wer sich jetzt richtet, der wird nicht gerichtet werden. In dein Leben, hier im Alltag, zu Hause, da beweise ich, bist du ein Christ oder nicht. Die westliche Christenheit ist wirklich verarmt, wenn ich so anschaue. Weißt du, in der Gemeinde, da streckt man die Hände, jubelt und jaust. Aber wie ist zu Hause? Kannst du dich zu Hause auch freuen, wenn Spinnweben rumkrabbeln und wenn Probleme auftauchen und wenn dies ausfällt und jenes ausfällt? Zu Hause haben sie kein Sieges- und Überwinderleben. Hast du zu Hause Sieges- und Überwinderleben? Wenn du zu Hause das hast, dann Gott segne dich. Brauchst nicht mehr hierher kommen. Sei gesegnet. Aber wenn du das nicht hast, dann solltest du hier jetzt auftauchen und sagen, Herr, hilf, hilf, ich will kein Geisterfahrer sein. Ich will kein Geisterfahrer sein. Ich will wirklich das volle Leben im Glauben leben, im Geist leben und so weiter. So. Was sind unsere geistlichen Fundamente? Was sind das? Worauf baust du dein Leben weiter? Und hier heißt es, Jesus Christus zuerst einmal. Und dann sieh zu, was du baust, was für Material. Jesus ist der Grundstein, er ist die Wurzel, die alles trägt und alles versorgt. Zuerst einmal, die Heilige Schrift ist auch ein Fundament. Und ich habe gesagt, die Bibel ist wichtig, aber du musst zuerst mal Jesus haben, damit du die Bibel verstehst. Brauchst den Heiligen Geist zuerst mal, damit du die Bibel verstehst. Sonst liest du an der Bibel vorbei. Wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Wie dieser Kämmerer in der Bibel. So, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet wird für jedes gute Werk, völlig ausgerüstet. Also alle Schrift ist eingegeben zum Nutzen. Und jetzt fängt es an, ja, jetzt, was sagt der Herr? Was will der Herr, was er euch sagt, dass wir tun sollen und so weiter? Und dann Epheser 3, Vers 17. Dass Christus durch den Glauben in eure Herzen völlig einzieht und dass die Liebe bei uns verwurzelt und gegründet ist, dass wir fest verankert sind in der Liebe Gottes. Das sind also diese fundamentalen Wahrheiten. Wort Gottes, Liebe. Was nützt es, lies mal Jakobus, was der schreibt. Was nützt es, wenn du sagst, ich habe Glauben, aber hast keine Liebe? Ist alles du klingender Ton? Oder hier, Kolosser 2, Vers 7, seid verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid, und dann seid voller Dankbarkeit. Kannst du für alles, alles sei danken? Etwas Fundamentales, etwas Grundlegendes, in Jesus verwurzelt zu sein, nicht in der Kirche oder Gemeinde oder was auch immer ist, in einem System, in einer Theologie, in Jesus verwurzelt sein. Und dann schlägt es aus, dann trägt es Frucht, dann bringt es Nutzen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Viele Kirchen haben neben der Bibel noch viele andere Fundamente, den Papst, Heilige, Maria, Kirchenväter, irgendwelche Traditionen, Überlieferungen, den Alten ist gesagt, aber Jesus sagt, ich sage es euch. Wort Gottes ist das Fundament. Aber das Wort Gottes muss zu dir persönlich reden. Die Bibel muss sich offenbaren. Der Heilige Geist muss dir die Schrift erläutern, erklären, was der Wille Gottes ist. Dass wir die Stimme des guten Hirten hören. Das ist der Heiland, das, was du mir sprichst. Weißt du, du kannst die Bibel lesen. Und jeder, der Rechtswissenschaft studiert, muss die Bibel mal gelesen haben. Denn das ist also Grundgesetz eigentlich so bei uns in unserer Region. So, aber so viele Menschen haben Bibeln zu Hause und tun doch nicht, was da drin steht. Was nützt es, wenn wir die Bibel haben und nicht Täter des Wortes werden? So. Andere gehen nach äußeren Dingen, nach Überlieferung, nach Dogmen. Aber die Offenbarung, gewurzelt, verwurzelt in Christus, aus ihm herausziehen, Liebe, Geduld, Gnade, Kraft, all das, was wir brauchen und benötigen. Der Christ lebt nicht nur von der Auslegung, sondern von dem Umsetzen der Offenbarung. Umsetzen, was der Heilige Geist euch sagt, was er euch sagt, das tut und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Wer wirklich an Jesus Christus glaubt, der hat richtige göttliche Inspirationen, richtige Visionen. Der hat die Vision und das vergeht wieder, löst sich auf wie ein Traum, aber der bleibt am Ball. Macht weiter. Der hat seine eigenen Eingebungen vom Herrn, die eigene Führung, wie Gott einen führt. Jesus sagt, folge mir nach. Du musst so hingehen, wo Jesus hingeht. Das tun, was Jesus tut. Dich dort aufhalten, wo Jesus sich aufhalten würde. Das ist Nachfolge. Und die Frage ist, nicht überall ist Jesus zu finden. Weißt du, da gibt es schöne Etiketten mit Jesusbildern, aber da ist Jesus nicht drin. Was sind die Grundlagen des biblischen Glaubens? Zuerst die Richtung muss stimmen, sonst ist man ein Geistesfahrer. Jesus und die ersten Christen gehen nicht den Weg der jüdischen Tradition. Und ich würde sagen, heute noch weitergehen. Ein wahrer Jünger Jesu geht nicht den kirchlichen, den religiösen Weg, sondern er fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Bleib in der Stadt und mein Herz wird dir sagen. Und weißt du, die ersten Christen, die haben ihre Tradition gebrochen. Sie haben im Sabbat gebrochen, sie haben mit so vielem gebrochen, mit der Beschneidung gebrochen, mit dem jüdischen Gesetz gebrochen. Sie haben jetzt die Gnade. Was ist die Gnade? Frag Gott, was ist dein Wille? Vater, für mein persönliches Leben zu Hause, wie soll ich mich zu Hause benehmen? Herr, wie soll ich mich kleiden? Herr, wie soll ich reden? Herr, und so weiter. Und der Herr wird euch sagen, um was es geht. Er wird uns lehren, der Geist Gottes wird euch uns lehren. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und das ist nämlich etwas Fundamentales. Der Heilige Geist leitet einen. Der Heilige Geist gibt uns die Ratschläge. Nicht irgendein Prophet, der Heilige Geist. Ich halte nichts von Leuten, die dann kommen und sagen, der Herr hat zu mir geschickt, also mich zu dir geschickt, ich soll dir das und das sagen. Nein, der Herr sagt es mir zuerst einmal und andere können mir nur höchstens bestätigen. Höchstens bestätigen. Ich muss zuerst wissen, was hat der Herr mir gesagt. Manchmal habe ich so Fragezeichen, habe ich richtig zugehört? Oder habe ich geträumt? Oder wo, was ist mit mir gewesen? Wer noch auf Moses hört, der wird fehlinformiert. Wer auf das Gesetz hört, wird fehlinformiert. Wir müssen auf Christus hören. Und selbst der Mose hat gesagt, 5. Mose Kapitel 18, Vers 15, einen Propheten wie mich, nicht den Mohammed, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Und er wird aus und so weiter, er wird euch aus einen von uns, euch aus meinen Brüdern nehmen und dem sollt ihr gehorchen. Das war Jesus. Dem sollt ihr gehorchen. Das ist das Fundamentale, Gehorsam, was er euch sagt. Das ist marianisch Leben. Das ist das Tun, was Maria sagt. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und alles, was Jesus nicht ist, was Jesus uns nicht gesagt hat, dir nicht gesagt hat. Also, er kann dir was anderes sagen als mir. Das ist verrückt. Er wird natürlich nicht dem Wort Gottes, der Bibel widersprechen, aber er wird dich und mich ganz anders führen und leiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf Jesus hören, nicht nur auf den Pastor. Ich freue mich, dass du mir zuhörst, aber das ist nicht das Wichtigste. Der Heilige Geist soll zu dir reden und durch mich zu dir sprechen. Und es kann sein, dass ich was predige, was ganz was anderes, aber der Heilige Geist hat was ganz anderes gemeint. Und er gesagt, was er euch sagt. Geschwister, das ist mir so wichtig, einen anderen Propheten wie mich. Das ist nicht nur für Mose, sondern es gilt auch für mich, für jeden Pastor, für jeden Prediger. Der Herr will zum Ziel kommen, durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben. Und was macht er? Herr Jesus, Hebräer Kapitel 6, Vers 1 und so weiter, von Vers 1, da heißt es von den Anfängen, lass uns aufhören mit den Anfängen. Buße, Bekehrung, Taufe, Auferstehung und so weiter. Die Anfänge wollen wir weglassen. Die Anfänge sind wichtig, dass die stimmen. Aber dann kommt das Persönliche. Der Saul von Tarsus hat Jesus gesehen, der Herr ist ihm begegnet und in Damaskus hat er die Anfänge gehört, lass dich taufen, lieber Bruder, empfange den Heiligen Geist, rede in Sprachen, das und das und das und so weiter von den Auferstehungen. Und dann, jetzt beginnt die Feinheit, das Detail. Lasst uns aufhören mit diesem Anfangslehren. Irgendwann muss auch bei dir Buße, Bekehrung und all dieses Taufen und das muss irgendwann abgehakt werden. Und wir müssen fortfahren. Wer nur bei den Anfangslehren bleibt, weißt, ist es so wunderbar, einem Evangelisten zu hören, weißt, der begeistert einen für den Herrn. Oh, Halleluja, was muss ich tun, Herr? Aber wir merken, dass wir jetzt 2000 Jahre zu spät geboren sind. Der Herr hat schon alles getan. Der hat alles vollbracht. So, weitermachen. Viele glauben an bestimmte Gesetze, dass diese Gesetze unser Leben bestimmen. Nein, das Gesetz Gottes, was er euch sagt, sein Wort. Naturgesetze sind wichtig und ja, die Gesetze der Schwerkraft und so weiter. Aber jetzt brauchen wir das Gesetz des Geistes, welcher der Geist Gottes leitet. So wichtig, dass wir geleitet werden. Die geistlichen Gesetze, wie funktionieren die überhaupt? Die geistlichen Gesetze, die natürlichen Gesetze, weißt du, schmeißt einen Ball nach oben, kommt immer runter. Aber wie funktionieren die geistlichen Gesetze? Da schmeißt hoch und da kommt nichts mehr runter. Oder was, wie auch anders. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir die geistlichen Gesetze kennen. Christus in uns. Aber ich habe ein Problem und ich will dieses Problem immer wieder erwähnen, bis es uns in Fleisch und Blut übergeht. Gott und der Teufel, bitte halt dich fest, sind in uns. Die sind nicht in der Luft, sind nicht in der Stadt, sind nicht in Deutschland, sind nicht im Pergamonmuseum. Gott und der Teufel sind in uns drin. Pass auf jetzt, was ich sage. Weißt du, das, was wir anbeten, das bestimmt unser Leben. Deshalb hat der Teufel von Herrn Jesus gesagt, bete mich an. Bete mich an. Der Teufel war in Jesus drin, damals. Als er versucht wurde, dann glaubt doch nicht, dass eine Schlange rumgekrochen ist und die Schlange gesprochen hat. Nein, die Stimme, die in Jesus war, die hat gesprochen, bete mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Jesus war der Sohn Gottes. Er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Nicht vom Teufel, vom Heiligen Geist. Dass er versucht werden sollte. Und er wurde dann versucht. Eine Stimme sagte, spring runter. Und der Herr hat ja befohlen, er wird dich auf Händen tragen. Falsche Bibelauslegung. Sprich zu den Steinen. Du glaubst doch nicht, dass der Teufel mit seinen Hörnern und Schwanz und Pferdefußern vor Jesus gestanden ist. Das war nicht der Fall. Da war er in ihm. Er war der Sohn Gottes. Und er musste lernen, Satan hinter mir. Du hast hier nichts zu melden. Satan hinter mir. Weißt du, der Teufel ließ ihn sogar für eine Weile in Ruhe. Und er musste ständig wiederholen. Petrus, du weißt nicht, wovon du redest Blödsinn hier bei mir jetzt. Das widerfahre dir nicht, als er das gesagt hat. Satan hinter mir. Leidenscheu zu werden, Angst zu haben, zu sterben. Jesus war ein Mensch, so wie du und ich. Und hat die gleichen Kämpfe gehabt, so wie du und ich. Aber natürlich, wir verklären Jesus auf Wolke Nummer 7. Er war Fleisch und Blut. Er ist ins Fleisch gekommen. Und Antichrist ist jeder, der Jesus nicht anerkennt, dass er im Fleisch gekommen ist. Die irgendwie einen supergeistlichen Menschen suchen da, einen Heiligen. Er starb am Kreuz. Er hat gelitten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So wie du und ich. So, viele Christen haben noch nicht begriffen, um was es wirklich geht. Gott und der Teufel, das, was wir anbeten, dem wem wir dienen, der bestimmt uns auch, dem wir Recht geben, den wir ehren. Der menschliche Geist, also unser Geist, dein Geist, mein Grips, ist ein Teil von mir, hat Zugang zu Gott oder Zugang zum Teufel. Mein Geist. Und jetzt dem, dem ich mich jetzt öffne, dem ich Recht gebe, dem ich zuhöre, an den ich anbete, ja, du hast Recht, das ist so, der bestimmt mein Leben. Gott oder Satan. Weißt du, wir können durch unseren Geist, ja, alles, Gott ist Sieger, Gott hat alles unter Kontrolle, er hat alle Macht, weißt du, aber wir sind noch nicht erlöst, unser Geist muss erlöst werden, dass wir den Teufel in die Wüste schicken und sagen, nein, Satan hinter mir. Du hast kein Recht in meinem Leben. Der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Verstehst du auch wieder, dass wir das begreifen? Meinem Geist gibt er Zeugnis. Johannes, jetzt bist du Kind Gottes, jetzt gehörst du dem Heiland. Du bist sein Eigentum. Und dann kann ich dem Teufel entgegentreten, der dann zu mir kommt und mir was einredet. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin Jesu Eigentum, mein Name steht im Buch des Lebens. Halleluja. Leider hat aber auch der Teufel noch, solange wir leben, Zugang zu unserem Geist. Glaubst du wirklich, diesen Schwindel? Glaubst du wirklich, dass es alles wahr ist? Ich weiß, ich habe diese Kämpfe in meinem Leben durchgemacht und mache manchmal heute noch durch. Satan und der Heilige Geist und dein Geist sind auf der gleichen Ebene, in der gleichen Welt. Wir sind noch im Fleisch. Viele Christen wissen das nicht und blicken nicht durch und denken, wo habe ich die Probleme? Weißt du, der Teufel gibt mir keine Ruhe. Nein, du gibst dem Teufel keine Ruhe. Gib doch dem Teufel Ruhe. Lass doch in Ruhe, lass doch ihn gehen. Beschäftige dich nicht mit diesem negativen Gedanken. Nicht, dass der Teufel dir keine Ruhe gibt. Du gibst dem Teufel keine Ruhe. Denk drüber nach. Durch Unwissenheit kommen die ganzen Probleme in unserem geistlichen Leben. Durch Unwissenheit, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde, heißt es in der Heiligen Schrift. Weil sie den Herrn nicht erkennen, sie kennen das Wort Gottes nicht, ihnen fehlen die geistlichen Fundamente, sie haben exaktes Wissen über die geistlichen Gesetze und Prinzipien und so weiter, aber sie haben persönlich keine Anwendung, sie kommen damit nicht zurecht. Wie komme ich? Und in meinem Namen werde die Dämonen vertreiben. Verstehst du, in meinem Namen? Dann sagst du, Satan hinter mir, was willst denn du von mir? Sie haben den Erlösungsplan Gottes nicht verstanden. Es ist alles vollbracht. Also ich muss nicht mehr anstrengen jetzt, powern. Nein, ich darf in Gott ruhen. Ich bin im Willen Gottes. Gott hat mich lieb. Die Fundamente des geistlichen Lebens sind drei Dinge, die möchte ich ganz schnell noch streifen. Glaube, bekennen und empfangen. Glaube, bekenne und empfange. Das sind die Voraussetzungen in der Bibel, in der geistigen Welt, wie man das Reich Gottes erlebt, erfährt. Glaube, bekenne und empfange. Auch die des Teufels, verstehst du? So viele Menschen, die tanzen nach der Pfeife des Teufels oder nach der Pfeife ihres Egos. Und lassen sich da bestimmen von ihren Gefühlen, Bedürfnissen oder was auch immer sein mag. Wie? Verstehst du? Diese Leute, die so von ihren Gefühlen getrieben, gejagt werden. Wie, wenn du nicht recht bekommst? Wenn man auf dich nicht hört, dich nicht beachtet? Da willst du ja auch gleich hochgehen, explodierst. Wie, wenn einer nicht nach deiner Pfeife tanzt? Verstehst du? Wir kennen, was das bedeutet, nach der Pfeife zu tanzen. In der Bibel heißt es einmal in den Sprüchen, wir haben gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Verstehst du? Wir haben die Musik gemacht und ihr habt nicht getanzt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten in der Sphäre des Geistes, die dort herrschen. Und wie bekomme ich Glauben? Römer 10, Vers 8 bis 10 zeigt uns, um was es geht, wie das funktioniert. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören. Die Sünde begann durch das Hören, kam in diese Welt und deshalb auch der Glaube. Heilung, Befreiung und so weiter kommt aus der Predigt. Das, was du hörst, das akzeptierst du. Aber auch Verletzungen, Flüche, Krankheiten, Verlust und Depression, Misserfolge, die kommen auch aus dem Hören. Alles, was du hörst, du bist krank, unheilbar. Ja, wenn du das glaubst, dann bist du es. Aber du kannst genauso das Gegenteil glauben. So wie du das Negative glauben kannst, kannst du auch das Positive glauben. Das kommt alles aus dem, was du hörst, was man dir beibringt, was du verstehst. Glaube ist also für wahr halten. So du mit dem Herzen glaubst, steht in der Bibel. Und jetzt kommt Bekennen. So du mit dem Munde bekennst. Das, was du, wovon du überzeugt bist. Du kannst an die Heilung glauben, dass Jesus heilt, aber bekennst du das, dass er mich, dass er gerade dich heilt, dass er gerade dir hilft. Du lebst Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Wie du gelehrt bist. Du lebst das, was du gelehrt bekommen hast, was man dir eingetrichtert hat. Du funktionierst so, wie du programmiert bist. Was du übernommen hast, was man in dir gesät hat, das erntest du jetzt vielleicht nach 3, 4 Wochen, nach einem Jahr oder nach 10 Jahren. Es geht um geistliche Fundamente. Weißt du, das, was du siehst, was dir gesät worden ist, was du hörst, diese Segnungen, die du empfangen hast, diese Inspiration, die du bekommen hast, die bringt dich dahin. Dein Charakter wird verändert, deine Persönlichkeit wird verändert durch das, was du hörst. Nicht nur, dass du fromme Wünsche hast, oh, ich wünsche, dass ich ein Heiliger werde. Nein, wir sollen Gottes Wort in uns haben und das Wort Gottes muss anfangen zu wirken, so du mit dem Herzen glaubst und im Munde bekennst. Echter Glaube ist verankert im Wort Gottes. Und Christen sollten Sieg haben. Und die sollten im Sieg leben. So wie David beim Goliath. Er wusste sicher, als er auf den Goliath zurannte, Ich weiß, ich werde den Tod schlagen. Und deshalb rannte auf Goliath zu, weil er schon sicher war, er hat es schon in der Hand gehabt, bevor er seinen Kieselstein aus dem Bach holte. Er wusste, ich werde den Goliath erledigen. Und wir müssen genauso den Sieg in unserem Geist haben, in unser Herzen haben, in unserer Seele haben. Und das ist echter Glaube. Eine feste Überzeugung. Gott kann nicht lügen. 4. Mose Kapitel 23, Vers 19. Gott kann nicht lügen. Gott lügt nicht. Gott hat einen Bund mit mir geschlossen. Hat einen Vertrag mit mir. Einen Blutsbund. Ich habe nicht da irgendwo gepickt und dann mit meinem Blut unterschrieben und der Heiland auch mit seinem Blut gepickt und überschrieben, nein. Unterschrieben, nein, das Blut Jesu Christi. Jedes Mal, wenn ich zum Abendmahl gehe, verinnerliche, Herr, in deinem Namen bin ich gerettet. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Hat mich rein gemacht. Und schon rein gemacht, da bin ich noch gar nicht geboren gewesen. Die Erlösung ist perfekt. So eine, das Blut ist das Bindende, Verbindende. Im Altertum war Blutrache. Verstehst du, gegenüber Generationen womöglich. Bis dieser Teufelskreis durchbrochen wurde. Darum hasst der Teufel auch das Blut. Denn im Blut ist das Leben, so steht es in der Bibel. Ohne Blut kein Leben. Das sind Fundamente. Das Blut so teuer mir, singen wir einmal in einem Chorus. Unsere Erlösung, unsere Heilsgewissheit ist im Blut des Lammes. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Betet voll Bewunderung an. Und dann, der Glaube ist der erste Schritt, der wichtigste Schritt zur Erlangung des ewigen Lebens. Dieser kindliche, einfache Glaube. Ich weiß, mein Vater hat Brot die Fülle. Ich renne nach Hause, so schnell ich kann. Dieser simple, kindliche Akt des Glaubens ist heute gefährdet. Viele Menschen versuchen es kompliziert zu machen. Jemand hat zu mir gesagt, Herr Matthäus, du machst viel zu einfach, oder Sie machen viel zu einfach. Machen Sie Ihre Religion ein bisschen komplizierter. Leute müssen sich anstrengen, womöglich auf alle vier nach vorne kommen. Dann werden Sie Zulauf haben. Die Leute müssen was tun. Aber Sie machen so einfach. Und der christliche Glaube ist einfach, aber es wird kompliziert gemacht. Glaube hat nichts zu tun mit irgendwelcher mentale Zustimmung oder Bejahung bestimmter Wahrheiten. Fundamente des Glaubens, dieses Bekennen. Bekenne das, was du glaubst. Steh zu dem, was du glaubst. Lebe das aus, was du glaubst. Tue das, was du glaubst. Tue nichts, was du nicht glaubst, wovon du nicht überzeugt bist. Lass es bleiben. Ist nicht von Gott für dich in dieser Situation. Aber tu das, was du, wovon du überzeugt bist. Sprich aus, was du glaubst. Verstehst du? Steh zu dem, lobe Gott, preise Gott, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Aussprechen, proklamieren. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Der Glaube muss sichtbar, hörbar werden. Der Glaube muss also Werke produzieren. Früchte. Was nützen wir, einen Apfelbaum im Garten, wenn er keine Äpfel hat? Bekennen, das ist die praktische Anwendung und Auswirkung des Glaubens. Der Glaube muss Frucht tragen. Gott sprach, es werde Licht. Und was passiert? Plötzlich gingen Lichter an. Zurück nochmal zu dem Bild vom Hausbau. Wir wollen ja keine Geisterfahrer werden. Matthäus Kapitel 7, Vers 24. Jeder, der diese meine Worte hört, hat der Herr gesagt, und danach handelt, ist einem klugen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf dem Fels, auf dem Eckstein gebaut hat. Und da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, die Winde wehten, die warfen sie gegen das Haus und es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein Fundament. Fels war sein Fundament. Und jeder, der diese meine Worte hört und danach nicht handelt, ist einem törichten Dummkopf, dummen Menschen zu vergleichen, der sein Haus auf Sand gebaut hat, Flugsand oder was auch immer war, in der Talsohle. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzfluten kamen, Winde wehten, genau das Gleiche. Aber der eine blieb stehen und der andere nicht. Und so weiter. Und sein Haus erlebte einen Sturz, einen gewaltigen sogar, sagt Jesus. Viele bauen auf trügerische Fundamente, auf Schwimmsand, das ist so leicht, so wie Menschlichkeit. Das sind diese Fundamente auf Brüderlichkeit. Wir müssen uns lieb haben. Es geht nicht um Liebe. Du kannst nicht lieben jedermann und jeden, du kannst auch den Teufel gleich lieben. Weißt du, Humanismus, Brüderlichkeit, Toleranz, falscher Friede, soziale Gerechtigkeit, Welteinheitsreligion, das alles, was heute so modern ist in der Christenwelt. Der Westen zerstört sein eigenes Haus, die biblischen Fundamente. Oh, alle, kommt her, nur kommt her. Gott hat uns alle lieb. Nein. Weißt du, was die Fundamente sind? Noch ganz schnell Treue und Verbindlichkeit. Das sind Fundamente des Glaubens. Treu zum Herrn. Selbstverpflichtung. Weißt du, von mir kann niemand was verlangen. Verstehst du? Auch nicht der liebe Gott. Auch nicht der Teufel. Ich bin mir selbst verantwortlich. Und stehe ich, liege ich, so liege ich. Selbstverantwortlichkeit. Das ist ein Fundament des Glaubens. Ich bin selbst für mich, für mein Haus verantwortlich. So wie dieser Mann, der auf dem Felsen gebaut hat und wie der andere, der auf dem Sand gebaut hat. Ich bin selbstverantwortlich. Weitere Fundamente und Grundsteine des Glaubens. Einheit, Friede und vor allem, alles hast du inklusiv, wenn du Jesus hast. Und wir singen jetzt ein schönes Lied miteinander. Fels des Heils geöffnet mir. Dieser Fels ist Jesus Christus. Und zu ihm möchten wir kommen. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Und dein Wort sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, der hat Liebe, der hat Treue, der hat Verbindlichkeit, der hat Weisheit, der hat Erkenntnis, der hat alles, was er braucht. Geduld, Sanftmut. Herr, und wir möchten Jesus in uns aufnehmen. Und wie viele ihn aufnahmen, sagt dein Wort, Herr, denen gabst du Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich danke dir. Das ist das Fundament für die Wiedergeburt. Das ist das Fundament für die Erlösung. Das ist die Grundlage, um die Gottseligkeit zu erreichen. Vater, in Jesu Namen. Amen.